NDR Info. Themen des Tages.
So, das war der Gipfel. Er endete mit Ergebnissen und Einigungen, aber das waren nicht die, die sich die EU-Spitzen Costa und von der Leyen vorgestellt und vorgenommen hatten. Und auch die Rechnung des Bundeskanzlers ging nicht auf. Die politische Nachlese gleich von unserem Berlin-Korrespondenten, von unserer Brüssel-Korrespondentin und im Gespräch mit dem Chef der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Niklas Herbst. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Wladimir Putins heißer Draht, die Mammutsitzung des Bundesrats, auch darum geht es in der kommenden knappen halben Stunde. Die Ukrainer haben noch Kredit in Europa, aber Wladimir Putin behält sein Geld und die Südamerikaner im Mercosur-Bündnis bleiben im Wartezimmer zum Freihandel. Ursula von der Leyen, die das Abkommen morgen unterzeichnen sollte, hat mit Zitronen gehandelt und jedenfalls nicht mit dem anhaltenden Widerstand von Italiens Premier Meloni gerechnet. Reaktionen aus der Echokammer Berlin fasst Markus Sambale zusammen.
Nach der langen Nacht von Brüssel fällt das Echo in Berlin gemischt aus. Die Frage, die viele bewegt, zeigt der Kompromiss der EU-Staaten zur Ukraine-Hilfe, dass Kanzler Friedrich Merz mit seinem Kurs gescheitert ist? Das in der EU eingefrorene russische Vermögen wird, anders als von Merz geplant, nicht für die Ukraine-Unterstützung genutzt. Katharina Dröge, die Co-Fraktionschefin der Grünen, bedauert das.
Es ist für unsere Sicherheit ein Risiko, dass das jetzt nicht gelungen ist. Und Friedrich Merz ist da mit dem Vorhaben, das er voranbringen wollte, ein Stück weit gescheitert.
Das sieht der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille wenig überraschend anders.
Ich möchte schon an den Begriff gescheitert sozusagen ein erstes Stoppschild setzen. Es ist nichts gescheitert.
Denn sein Hauptanliegen habe der Kanzler ja erreicht.
Das Ziel war, die Finanzierung der Ukraine für die nächsten Jahre zu sichern. Und genau das ist gelungen.
Vom Koalitionspartner SPD kommt Unterstützung für den Kanzler. Finanzminister Lars Klingbeil spricht von einer guten und pragmatischen Einigung. Seine Parteikollegin Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, zeigt mit dem Finger auf Länder wie Frankreich und Italien, die den deutschen Plan in Brüssel nicht mittragen wollten.
Das ist ja aber nicht an Deutschland gescheitert, sondern an anderen. Und trotzdem will ich sagen, dass der Kurs vom Kanzler an dieser Stelle richtig ist und dass er da weiter dranbleiben muss.
Weiter dranbleiben, darauf setzt auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart.
Es ist schade, dass es nicht gelungen ist, eine entsprechende Mehrheit dafür zustande zu bringen, die russischen Vermögenswerte, die in Belgien sichergestellt sind, entsprechend zu beleihen. Dieser Weg sollte aber weiter verfolgt werden. Die Bundesregierung ist gut beraten, an diesem Punkt weiterzuarbeiten.
Deutlichere Worte als Jürgen Hart wählt CDU-Parteikollege Norbert Röttgen. Er beklagt die Blockade anderer EU-Staaten, spricht von einem Ausdruck europäischer Schwäche. Von der AfD kommt grundsätzliche Kritik am Kurs der Bundesregierung. AfD-Co-Fraktionschefin Alice Weidel wirft dem Kanzler vor, Deutschland ins politische Abseits zu manövrieren. AfD-Co-Fraktionschef Tino Chrupalla erklärt, Merz verschwende deutsches Steuergeld für einen aussichtslosen Krieg. Russland werde nach einem Sieg keine Reparationen leisten. Russisches Vermögen einzuziehen, wäre aus Sicht des AfD-Politikers völkerrechtlich zweifelhaft und würde die Glaubwürdigkeit der EU dauerhaft beschädigen.
Der schleswig-holsteinische CDU-Europaabgeordnete Niklas Herbst ist seit genau 10 Tagen Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Mit ihm habe ich am Nachmittag über den letzten EU-Gipfel des Jahres gesprochen. Nach diesem Gipfelergebnis sind und bleiben Sie der Herbst des Kanzlers?
Ja, natürlich. Sehr gelungenes Wortspiel. Also ich glaube, dass man in Brüssel insgesamt, das höre ich auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, schon weiß, dass dieses Ergebnis überhaupt nicht möglich war, weil Friedrich Merz da Führung übernommen hat. Und insofern gibt es da auch viel zu loben.
Aber wer mit 2 Kernforderungen nach Brüssel reist und ohne die Beschlüsse dazu wieder abreist, ist doch kein Gewinner. Hätten Sie gangbare Wege gesehen, wie man Bart de Wever und in Sachen Mercosur auch Giorgia Meloni vielleicht in einer etwas längeren Gipfelnacht noch hätte an Bord holen können?
Also das wäre sehr vermessen zu sagen, ich hätte das besser gemacht und glaube ich, sollte man sich auch zurückhalten. Das ist natürlich das Risiko, wenn man Führung übernimmt und da nicht alleine abhängig ist von den eigenen Leistungen, sondern eben auch von anderen, dass man danach kritisiert wird. Aber es gibt ja keine Alternative dazu. Und ich weiß eben auch von vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade aus den nordischen Ländern, aus den zentral- und osteuropäischen Ländern, dass sie das sehr, sehr wertschätzen, dass Friedrich Merz die Führung übernimmt. Und ich bin ganz sicher, wenn er das nicht getan hätte, dann wären wir gerade beim Thema Ukraine-Finanzierung auf der Stelle getreten. Und das, glaube ich, hätte katastrophale Folgen haben können. Insofern ist der Kanzler da derjenige, der die Sachen in die Hand genommen hat. Und das ist gut so.
Also sind Sie konkret zufrieden mit der finanziellen Ausstattung der Ukraine jetzt auf mittlere Sicht? Können Sie sich noch irgendein Szenario vorstellen, in dem die EU Putins Einlagen noch kassiert?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja so, dass wir jetzt den Haushaltsspielraum nutzen, den die Europäische Union in ihrem Haushalt hat. Das ist aber schon eine Belastung des Haushaltes. Das heißt, wir brauchen schon auch langfristig eine Perspektive, wie die Ukraine dieses Darlehen zurückzahlen kann. Und da kommen möglicherweise in Zukunft auch weiterhin die eingefrorenen Guthaben Russlands oder russische Vermögenswerte weiter in Betracht. Das muss so sein. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Vorstellungen des Kanzlers sich durchsetzen. Wir wussten aber auch, welche Widerstände es da gibt. Nicht nur aus Belgien, auch aus Italien und anderen Ländern. Insofern ist das jetzt eine Lösung, die es der Ukraine ermöglicht, zu überleben. Das muss man auch nochmal betonen. Wir brauchen jetzt diese Unterstützung der Ukraine und ab Januar geht's dann los.
Die Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff, Professorin an der Uni Frankfurt, hat die Woche der Europäer in Sachen Ukraine heute früh auf NDR Info so zusammengefasst. Hören wir mal kurz.
Am Wochenende und am Montag die Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und den Europäern in Berlin mit einer starken Initiative der Europäer, die das konzertiert haben, insbesondere auch der deutsche Bundeskanzler. Und dann schafft man es doch wieder nicht. Man kommt nicht dazu, diese starke Einigung zu zeigen, sozusagen den Rücken mal gerade zu machen gegenüber Russland, als auch den USA. Die waren auch gegen die Verwendung der Mittel.
Herr Herbst, haben alle im Europäischen Rat, also diejenigen, die ohnehin Putins Sprachrohre sind, mal beiseite geschoben, haben alle anderen den Ernst der Situation verstanden, was die geopolitische und auch geoökonomische Gefahr betrifft, zwischen Moskau und Washington zerrieben zu werden als Europäer?
Nein, jedenfalls gibt es eine sehr unterschiedliche, sagen wir mal, Dringlichkeit in der Bedrohungssichtweise. Wenn Sie mit den Freunden aus Finnland, aus Schweden, aus den baltischen Staaten reden, mit den Polen, auch Rumänien und Bulgarien, dann sieht man schon, dass die es verstanden haben, besser als viele andere. Aber die Unterstützung bröckelt halt, wenn man Richtung Süden und Westen schaut auf der Landkarte. Und insofern muss ich Ihre Frage leider mit Nein beantworten. Ist es nicht allen wirklich bewusst, was auf dem Spiel steht? Immerhin hat man es geschafft, dafür zu sorgen, dass die Ukraine eine Perspektive hat. Und das ist auch in Bezug auf die Friedensgespräche, die man hoffentlich bald führen kann, sehr, sehr wichtig, weil Russland verstehen muss, dass es sich nicht lohnt, diesen Krieg zu führen. Nur so gibt es überhaupt eine Chance für einen Frieden oder sagen wir mal zumindest für einen Waffenstillstand.
Zum Schluss noch ein Blick auf Mercosur. Ist es nicht sträflich, Südamerika, das morgen vor den Wasserfällen von Iguazu den handelspolitischen Schulterschluss mit Europa besiegeln und bebildern wollte, die Party zu ruinieren? Hier hätte man sowohl dem Trumpschen Zollroulette als auch dem wachsenden internationalen Einfluss von BRICS etwas entgegensetzen können.
Ja, das hätte man unbedingt machen sollen. Wir haben ja nun lange genug gerungen. Seit Ende der 90er Jahre wird dort verhandelt, über ein Vierteljahrhundert. Wir haben sehr viele sogenannte Safeguards, also Leitplanken eingezogen, gerade für die heimische Landwirtschaft, um die Folgen für die Landwirtschaft zu minimieren. Wir hätten viele Chancen in anderen Bereichen jetzt schon haben können. Nun ist das Ganze verschoben worden. Ich bin überrascht, dass die Südamerikaner das so mitmachen. Viele Beobachterinnen und Beobachter haben ja schon gesagt, Mensch, das ist jetzt wirklich der Moment, an dem gehandelt werden muss. Nun haben wir es nochmal verschoben, um ein paar Wochen. Dann muss aber gehandelt werden. Also ich muss Ihre Frage dahingehend beantworten. Ja, auch da haben einige im Rat nicht verstanden, worum es wirklich geht, auch geopolitisch.
Der Sprecher der Europaabgeordneten von CDU und CSU, Niklas Herbst.
NDR Info. Die Meinung.
Gewinner und Verlierer des letzten EU-Gipfels 2025. Hier der Kommentar von Helga Schmidt.
Nach 18 Stunden Verhandlungsmarathon sind natürlich alle erstmal erleichtert, dass es vorbei ist. Morgens um 3:30 ist jeder müde und auch froh, dass doch noch ein Kompromiss zustande gekommen ist. Und der Kompromiss von heute Nacht ist sogar ein guter Kompromiss. Die Ukraine ist für 2 Jahre finanziell abgesichert. Sie kann sich weiter verteidigen gegen die russischen Angriffe und der drohende Staatsbankrott ist fürs Erste jedenfalls auch abgewendet. Das Geld aus Europa kann nämlich nicht nur für Waffen ausgegeben werden, sondern Kiew kann damit auch die laufenden Staatsgeschäfte bezahlen. Das ist überlebenswichtig für die Ukraine, weil die eigenen Einnahmen aus Steuern eingebrochen sind. Auch das ist eine Folge von Putins Krieg. Mit der Sicherung der Ukraine-Hilfen ist ein wichtiges Gipfelziel also erreicht. Trotzdem ist das Ergebnis bei Lichte betrachtet ein mageres Ergebnis, weil die Europäer weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückgeblieben sind. Geopolitischer Akteur wollte man sein, ein Global Player, der souverän auf der internationalen Bühne mitspielt, am besten auf Augenhöhe mit Washington und Moskau. Deutschland könnte auch gern die Führungsrolle übernehmen, wie oft hat Friedrich Merz das den Partnern angeboten. Die waren beim Gipfel mehrheitlich aber nicht besonders angetan von der Art und Weise, wie der Bundeskanzler sich Führung in Europa vorstellt. Bis zuletzt versuchte Merz den Eindruck zu wecken, als gäbe es für die Finanzierung der Ukraine-Hilfe nur eine einzige Geldquelle, das russische Staatsvermögen, das auf europäischen Banken angelegt ist. Russland muss mitbezahlen, das war die eingängige These aus Berlin. Aber nicht nur Belgien hat sich dagegen gesträubt, weil der größte Teil des russischen Gelds auf belgischen Konten liegt. Auch anderen EU-Ländern wie Frankreich und Italien schien das Risiko viel zu hoch. Was wäre zum Beispiel, so fragten sie zu Recht, wenn außer Russland auch andere mächtige Anlegerstaaten ins Grübeln kommen und ihre Gelder aus Europa abziehen, weil sie vielleicht doch nicht so sicher sind wie gedacht. Das Kanzleramt hat solche Sorgen beiseite gewischt und so getan, als gäbe es keine Alternative. Keinen Plan B. Plan B hat nun beim Gipfel aber eine Mehrheit gefunden und dieser Plan sieht so aus, dass die Ukraine-Hilfe mit dem EU-Haushalt abgesichert wird. Das ist eine gute Lösung, weil die Schulden damit echte europäische Gemeinschaftsschulden sind. Friedrich Merz hat mit seiner Festlegung hochgepokert und verloren. Vor dem nächsten Gipfel wäre es gut, wenn er sich umhört, was die europäischen Partner mitzutragen bereit sind. Deutsches Durchregieren hat noch selten zum Erfolg geführt. In Europa ist der Kompromiss nun mal die Leitwährung, auch wenn es manchmal mühsam ist.
Die Meinung von Europakorrespondentin Helga Schmidt in den NDR-Info-Themen des Tages. In Russland gibt es keine unabhängigen Medien mehr, die kritisch hinterfragen oder kommentieren, was der Präsident tut und behauptet. Aber das hindert das Staatsfernsehen nicht, eine Jahresendpressekonferenz als Blockbuster zu inszenieren, bei der alle so tun, als dürfe jeder alles fragen. Um zu wissen, ob die Russen unverdrossen hinter ihrem Kriegsherrn stehen, müsste man die wahren Einschaltquoten des Spektakels kennen.
Präsident Российской Федерации Владимир Путин.
Der direkte Draht zwischen einerseits Wladimir Putin, dem Vater Russlands, und andererseits seinem Volk, zu dem auch Medienschaffende zählen, in diesem Jahr wieder eine Marathonveranstaltung. Fast 4,5 Stunden dauerte Putins Jahresrückblick. Was nicht so lang ist, angesichts der Tatsache, dass mehr als 3 Millionen Fragen Putin erreicht haben sollen. In denen ging es auch um den Krieg in der Ukraine, der in Russland militärische Spezialoperation genannt werden muss. Wichtig auch für das internationale Publikum und die ausländischen Medienschaffenden, die den direkten Draht zu Putin suchten. Zum Beispiel der Korrespondent des US-TV-Senders NBC. Der fragte Putin, ob er die Verantwortung für den Tod von Menschen übernehmen würde, wenn er die sogenannten Friedensvorschläge von US-Präsident Trump ablehnte. Wir halten uns nicht für verantwortlich für den Tod der Menschen, denn nicht wir haben den Krieg begonnen. Das seien die europäischen Regierungen gewesen, zusammen mit der politischen Führung in Kiew. Die hätten die russischsprachigen Menschen in der Ukraine unterdrückt und die Unabhängigkeitserklärungen der heute im Osten der Ukraine umkämpften Regionen ignoriert. Er, Putin, wäre ja nach wie vor dazu bereit, den Konflikt auf diplomatischem Wege beizulegen. Wir sind sowohl zu Verhandlungen als auch zur Beilegung des Konfliktes mit friedlichen Mitteln bereit. Überhaupt sei er ein friedliebender Mensch, der nicht im Entferntesten daran denke, andere europäische Länder anzugreifen. An einen westlichen Journalisten gewandt, sagte Putin, Sie wohnen hier bei uns, soweit ich weiß, seit mehreren Jahren. Sie verstehen doch, und ich denke, dass diejenigen, die über den Krieg gegen Russland reden, es auch verstehen. Haben wir vor, Europa anzugreifen? Was für ein Quatsch. In Sachen Aggression, Krieg und Ukraine nichts Neues von Putin. Bei innerrussischen Dingen, die den direkten Draht letztlich bestimmten, auch nicht. Tradition, Familie, Religion, Geburtenraten, 2025, alles Themen für Putin, wie jedes Jahr. Eine schwächer werdende Wirtschaft, Inflation, Bruttoinlandsprodukt, halb so schlimm, wenn ihm das Publikum glauben darf. Preissteigerungen zum Beispiel bei Lebensmitteln, die seien relativ, so Putin. Das hängt vom Warenkorb ab, den der Mensch nutzt. Wenn dieser Warenkorb überwiegend aus proteinhaltigen Produkten wie Fleisch, Hühnerfleisch und Geflügel besteht, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Familienbudget aus. Indirekt der Rat Putins, wenn Fleisch zu teuer ist, werdet Vegetarier? Der direkte Draht zwischen Putin und seinem Volk soll jedenfalls stehen, wie die Nabelschnur von Mütterchen Russland zu ihren Landeskindern.
Björn Blaschke schaute sich Putins heißen Draht aus Tiflis in Georgien an. Er würde gerne in Moskau arbeiten. Eine Einreisesperre nach Russland hindert ihn daran. Sein Kollege Frank Eichmann hat vor einem Jahr ein Arbeitsverbot erhalten und wurde aus Russland ausgewiesen. Das Verbot, das das Bundesinnenministerium 2023 gegen die Gruppe Hammerskins aussprach, hat das Bundesverwaltungsgericht heute wieder aufgehoben. Nicht, weil der Kampf gegen eine Umvolkung oder für eine weiße arische Rasse unbedenklich wäre, sondern weil die regionalen Chapter wie Pommern, Westwall oder Saargau keine bundesweite Vereinigung mit Durchgriff über sich haben. Es geht also um Bund-Länder-Zuständigkeiten und um das Vereinsrecht, wie Roland Kühnke aus Leipzig erläutert.
Im Gerichtssaal Römisch 4 des Bundesverwaltungsgerichtes haben sich heute nur ein paar Pressevertreter versammelt. Keine Hammerskins, nicht einmal deren Anwälte sind zur Urteilsverkündung gekommen. Zur Verhandlung vor 2 Tagen waren sie noch in Mannschaftsstärke angerückt, hatten ziemlich Eindruck hinterlassen mit ihren grimmigen Mienen und zum Teil furchterregenden Tätowierungen. Das Bundesinnenministerium hat immerhin einen Oberregierungsrat und einen Rechtsanwalt geschickt. Zum Urteil äußern durften oder wollten sie sich nicht. Der Senat habe heute das Verbot der Hammerskins Deutschland aufgehoben, erklärt der Sprecher des Bundesverwaltungsgerichtes Kolja Naumann.
Das bedeutet, dass dieses Verbot nicht mehr in Kraft ist. Die Begründung, die der Senat in der mündlichen Urteilsbegründung gegeben hat, lautet dahingehend, dass nicht feststellbar ist, dass es überhaupt eine deutschlandweit verfestigte Organisationsstruktur gibt. Was der Senat festgestellt hat, ist, dass es einzelne Chapter gibt. Die sind aber nicht selbst und eigenständig verboten worden, sondern verboten worden durch das Bundesinnenministerium war eine deutschlandweite Organisation.
Die Hammerskins sehen sich als Bruderschaft, als Elite der Skinhead-Szene. Ende der 1980er Jahre in den USA gegründet, bildeten sich bald darauf erste deutsche Ableger. Sie idealisieren Krieger- und Männlichkeitsvorstellungen, die sie aus historischen Vorbildern wie den Ariern, den Wikingern und den Nationalsozialisten gezogen haben. 2023 hatte die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine vereinsrechtliche Verbotsverfügung durchgesetzt, weil sich die Vereinigung Hammerskins Deutschland gegen die verfassungsmäßige Ordnung sowie den Gedanken der Völkerverständigung richte und nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufe. Eine Vereinigung Hammerskins Deutschland, eine bundesweite Dachorganisation, die hätte verboten werden können, gäbe es nicht, urteilte das Bundesverwaltungsgericht heute. Die einzelnen regionalen Chapter würden autonom agieren. Eine zentrale Steuerung durch eine übergeordnete nationale Ebene sei nicht nachweisbar. Gerichtssprecher Kolja Naumann.
Deren Existenz lässt sich nicht belegen und insbesondere lässt sich nach Auffassung des Senats nicht belegen, dass die einzelnen Chapter weisungsgebunden gegenüber einer solchen zentralen Organisation wären.
Also hat das Bundesinnenministerium die Verbotsverfügung schlichtweg an die falsche Adresse gerichtet. Man hätte die einzelnen regionalen Chapter ins Visier nehmen müssen.
So die Logik des Senats in der Tat. Man muss dazu wissen, das Bundesinnenministerium ist nur zuständig, wenn sich Vereinigungen auf dem Gebiet von mehr als einem Bundesland betätigen. Hier hatte das Bundesinnenministerium gedacht, das ist eine deutschlandweite Organisation. Diese deutschlandweite Organisation ließ sich jetzt aber nicht belegen und deswegen hätten die einzelnen Chapter möglicherweise verboten werden können und dies dann, wenn sie nur auf dem Gebiet eines Bundeslandes tätig sind, durch die jeweils zuständigen Landesministerien.
Ob die Hammerskins verfassungsfeindlich sind, hatte das Gericht nicht zu prüfen. Die regionalen Chapter dürfen also vorerst weiter bestehen. Eine schwere juristische Niederlage für das Bundesinnenministerium. Einzelne Landesbehörden könnten weiterhin eigene Verbote prüfen, wenn entsprechende Voraussetzungen vorliegen.
Ob Bundesregierung und Bundestag fleißig waren im proklamierten Herbst der Reformen, kann man auch daran ablesen, was dem Bundesrat in der letzten Sitzung des Jahres alles an Themen und Gesetzen in die Schürze gefallen ist. 92 Tagesordnungspunkte waren das. Zustimmung zu dutzenden Gesetzen. Nicole Markwald hat die Aufgabe übernommen, für Sie das Wichtigste aus der Tagesordnung in 2 Minuten und 52 Sekunden zusammenzufassen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren.
Pünktlich 9:30 eröffnet der Bremer Bürgermeister und aktuelle Bundesratsvorsitzende Andreas Bovenschulte von der SPD die Sitzung.
Ich eröffne die 1060. Sitzung des Bundesrates.
Er klingt schon jetzt etwas matt. Dabei liegt ein langer Tag vor der Länderkammer. 92 Tagesordnungspunkte. Vom Wehrdienst bis zum Geothermie-Beschleunigungsgesetz. Um durch fast 100 Tagesordnungspunkte zu kommen, herrscht im Bundesrat strikte Disziplin. Zwischenrufe? Fehlanzeige. Beifall? Nicht hier. Stattdessen minutiöse Vorbereitung, sachliche Debattenbeiträge, aufrufen, abstimmen, abhacken.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 10.
Bei manchen Themen gibt es vor der Abstimmung noch Redebeiträge. Das Rentenpaket ist so ein Thema. Es geht um geplante Steuererleichterungen wie die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie oder den Anstieg der Pendlerpauschale. Eine richtige Entscheidung, sagt Manuela Schwesig, sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Und auch wenn sich manche wünschen, dass alles nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht und wir selbst für unser Flächenland ein komplettes Rufbussystem eingeführt haben, ist die Realität für viele, dass sie einfach ihr Auto brauchen. Und diese Realität muss man anerkennen und deswegen die Pendlerinnen und Pendler auch besser unterstützen. Auch das, finde ich, ist eine Frage von Verlässlichkeit.
Anders beim Thema Wehrdienst. Dieser Punkt ist in exakt 23 Sekunden erledigt. Im Halbkreis sitzen die Ländervertreterinnen und Vertreter, gut sichtbar für den Vorsitzenden. Die Handzeichen werden abgefragt.
Das ist eine Mehrheit, damit hat der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt.
Damit macht der Bundesrat den Weg frei für eine massive Aufstockung der Bundeswehr. Nicht immer ist der Ton in diesem Abstimmungsmarathon ernst. Es bleibt genug Zeit für Werbung in eigener Ländersache, wie bei Alexander Schweizer aus Rheinland-Pfalz.
Ich glaube, das wissen Sie, ich sage es Ihnen aber trotzdem nochmal, haben wir in Rheinland-Pfalz nicht nur den meisten Wein, sondern wir haben auch noch den besten Wein in Rheinland-Pfalz.
Und in einer Anmerkung über die anstehenden Olympischen Winterspiele in Italien ärgert der Ministerpräsident Thüringens Mario Vogt von der CDU den großen Wintersportkonkurrenten Bayern.
Und natürlich werden wir uns in Thüringen wieder anstrengen, Spitzenreiter unter den deutschen Bundesländern zu sein, wenn es um die Wintersportarten geht. Ja, Markus, du kannst den Kopf schütteln. Ihr hattet nur 5 Medaillen, wir hatten 8. Also insofern.
Am Ende bleibt hängen.
Demokratie ist kein Pizzaservice und das zeigt sich eben darin, dass man sie nicht nur am Wahltag bestellen kann.
Dieses Stück Demokratie war zumindest üppig belegt, traf diverse Geschmacksnoten, liegt aber nicht schwer im Magen. Ein Verdauungsschläfchen würde jetzt trotzdem nicht schaden.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit haben wir die Tagesordnung für heute erledigt. Die Sitzung ist geschlossen.
Nicole Markwald berichtete aus Berlin. Frankreich geht, wie Deutschland in diesem Jahr, 2026 ohne beschlossenen Haushalt ins Jahr. Ein Vermittlungsausschuss zwischen Nationalversammlung und Senat konnte sich heute nicht auf einen gemeinsamen Kompromissvorschlag für den Haushalt einigen. Das wiederholte Auswechseln des Premiers und das Tasten nach neuen politischen Partnern hat also nichts erbracht. Wie es in Frankreich weitergeht, darauf blickt unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Es ist ein Rückschlag für Frankreichs Regierungschef Sébastien Lecornu. Der Vermittlungsausschuss aus Nationalversammlung und Senat konnte sich nicht auf einen gemeinsamen Kompromissvorschlag für den Haushalt 2026 einigen. Dieser hätte dem Parlament am kommenden Dienstag zur Abstimmung vorgelegt werden sollen. Mit dem Scheitern des Vermittlungsausschusses wird es unmöglich, das Budget ordnungsgemäß vor Ende des Jahres zu verabschieden. In einer Nachricht auf der Plattform X schrieb Premierminister Lecornu, er nehme das Scheitern zur Kenntnis und bedauere den fehlenden Willen der Abgeordneten. Die Regierung wird nun ein sogenanntes Sondergesetz einbringen, das es dem Staat ermöglicht, auch ohne Haushalt für eine bestimmte Zeit etwa Steuern zu erheben und Beamte zu bezahlen. Das verschafft der Regierung und den Abgeordneten Zeit, ab Januar erneut über ein Budget zu verhandeln. Schon im vergangenen Jahr gab es ein solches Sondergesetz, nachdem der damalige Premierminister Barnier gestürzt wurde und in der Folge das Haushaltsgesetz gescheitert war. Einen Shutdown wie in den USA gibt es in Frankreich also nicht. Das Scheitern des Haushaltes verdeutlicht aber einmal mehr die fehlende politische Stabilität Frankreichs in einer für das Land angespannten Finanzlage. Erst am Vormittag hatte die Statistikbehörde INSEE neue Zahlen zur Staatsverschuldung veröffentlicht. Demnach klettert diese auf 117% der jährlichen Wirtschaftsleistung und beträgt mittlerweile rund 3,5 Billionen Euro.
Paris-Korrespondentin Caroline Düller am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.